Ja, danke für mal fürs Musik machen, Gott zu loben mit Liedern. Und die zwei Lieder haben gerade super passt, weil sie sind Ausdruck vom Glauben. Ein Bekenntnis. Also ich hoffe, wir bekennen das wirklich, was wir da singen. Und es sind nicht nur ein Wort. Und das ist genau unser Thema heute am Abend. Im Glauben leben. Und Definition von Glauben, ich hoffe, wir kennen sie alle, Definition von Glauben aus Hebräer 11, die Verse 1 bis 3. Glauben heisst eigentlich, es überzeugt sie von Tatsachen, selbst von denen, die ich nicht sehe. Ist es überzeugt sie von Tatsachen, die ich sehe, aber auch die ich nicht sehe. Und unser Glaube ist nicht, wie man heute im Sprachgebrauch Glaube manchmal braucht, Glaube im Sinn von ich glaube, vielleicht gibt es morgen schönes Wetter, sondern Glaube ist wirklich ein Überzeugtsein von Tatsachen. Und die Tatsachen, die beruhen sich auf was? Das, was Gott gesprochen hat. Das sind Tatsachen. Das heisst, unser Glaube speist sich aus den Tatsachen, die Gott geredet hat. Und zum Zweiten aber speist sich das auch daraus aus, was ich mit Gott erlebt habe. Das ich eben erlebt habe, wie es der Christoph schön in der Einleitung eigentlich zum Ausdruck gebracht hat, dass das, was Gottes Wort sagt, ich in meinem Leben erlebt habe. Durch das speist sich unser Glaube. Die zwei Sachen hängen zusammen. Was Gott geredet hat und dass ich Gottes Wort in meinem Alltag erlebe. Dass ich eben erlebe, dass er meine feste Hilfe ist, mehr als genug. Dass ich erlebe, dass Gottes Wort Licht auf meinem Weg ist. Dass ich erlebe, wie Gottes Wort mich prägt. Und in guten wie in herausfordernden Zeiten ich Gott erlebe. Und dann stellt sich die Frage, ja, wie sieht mein Glaube an Gott eigentlich aus? Eine spannende Frage. Ja. Christoph hat selber ein bisschen angetönt, ja, wir sind wieder am Lernen, gell? Und ich hoffe, jeder von uns sagt, er ist nicht immer gleich gross. Ich hoffe aber auch, dass jeder von uns sagt, er ist wachsend. Ist mein Glaube klein oder ist mein Glaube gross? Kenne ich Gott, wer und wie er ist? Habe ich Gott eben schon mal erlebt? Und was traue ich Gott alles zu? Kann Gott nur die kleinen Dinge tun? Die gerade so in meinen Denkrahmen reinpassen? Oder kann Gott auch die grossen Sachen tun? Und mein Denken und mein Verstehen übersteigt. Weil das Gottesbild, das ich habe, das Gottesbild, das hier rauskommt, so wenn ich Gott kenne, das wirkt sich auf meinen Glauben aus. Und mein Glauben, den ich habe, der wirkt sich auf mein Handeln aus, auf mein Leben. Mein Alltag. Und ein Beispiel, wie jemand sein Glauben auslebt, wenn wir heute so anschauen, nämlich das von Abraham. Abraham in Genesis 22, 1. Mose 22. Abraham, der zu dem Zeitpunkt in Genesis 22 einen grossen Glauben hatte. Aber wir sehen dann bei Abraham, der war nicht immer so gross gewesen. Der Glaube von Abraham ist gewachsen. Sondern bei uns sollte wachsen, solange wir leben. Seitdem, wo wir zum Glauben gekommen sind und bis wir zu Jesus Christus heimgehen, sollte unser Glaube wachsen. Wir sehen es bei Abraham. Bevor wir aber zu ihm gehen, möchte ich ein Gegenbeispiel aus dem Neuen Testament bringen. Dort, wo nämlich Jesus seine Jünger tadelt, wegen einem kleinen Glauben. Aber auch bei den Jüngern sehen wir dann, das ist recht am Anfang von ihrem Glaubensleben, sehen wir, wie der Glaube der Jünger wächst. Je länger sie mit Jesus unterwegs sind. Es kommt dann nochmal ein Tiefpunkt, wo Jesus am Kreuz hängt und jeder läuft, oder beim Garten Gethsemane, schon vorher, alle laufen davon. Aber wir sehen nachher, wie die Jünger in der Apostelgeschichte unterwegs sind. Das ist ein Glaube, der gewachsen ist. Und Jesus steigt mit seinen Jüngern in ein Boot, um ans andere Ufer vom See Genezareth zu kommen. Lesen wir in Markus Kapitel 4 oder Matthäus 8. Und Jesus steigt mit seinen Jüngern in ein Boot. Und dann ist ein grosser Sturm losgebrochen. Und das Boot hat sich schon mit Wasser gefüllt, droht unterzugehen. Und die Jünger bekommen Todesangst. Sie haben den Tod vor Augen. Und aus dieser Angst heraus wecken sie Jesus, der da hinten schläft. In aller Seelenruhe. Im gleichen Sturm, im gleichen Boot. Und die Jünger haben zu Jesus gesagt: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und Jesus gibt nicht zur Antwort: Was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Jesus hat seine Jünger in die Nachfolge hineingerufen. Sie haben Jesus erkannt, wer er ist, der verheißene Messias. Aus dem Alten Testament steht da vor ihnen. Jetzt aber in dem Sturm soll all das ein Ende haben. Wir sollen umkommen und der verheißene Messias gerade mit ihnen. Sollen wir alle sterben in dem Sturm? Was ist denn mit den Verheißungen, die da Jesus offenbar soll erfüllen? Was ist mit den Worten, die Jesus geredet hat? Alles leere Worte oder was? Was ist mit all dem, was Jesus gemacht hat? Soll das alles da an dem See untergehen? Und wir sehen dort Erkenntnis von den Jüngern, die sie hatten über Jesus, hat sich auf ihren Glauben ausgewirkt. Furchtsames Handeln. Die Jünger stehen dort mit dem Rücken zur Wand und haben den Tod vor Augen. Ganz anders sehen wir das beim Abraham. Und wir kommen somit zu unserem Predigttext, 1. Mose Kapitel 22, die Verse 1 bis 19. Ihr dürft gerne mitlesen und ich lese das lebendige Wort von Gott. Wir hören auf Gottes Wort. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm: Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel, und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten, und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater! Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo aber ist das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar an der Stelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen. Sodass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel herzu und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen und deinem Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Und Abraham kehrte wieder zurück zu seinen Knechten, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Und Abraham wohnte in Beersheba. Ein wunderbarer Text, der vom Glauben zeugt, den Abraham hatte. Ich will nicht auf den ganzen Text eingehen, sonst wäre man morgen noch da, aber auf ein paar Punkte möchte ich eingehen, die vom Abraham seinem Glauben zeugen. Man lesen ganz am Anfang, es geschah nach diesen Begebenheiten. Das ganze Leben von Abraham bis zu diesem Punkt war ein Leben im Glauben. Er hat nichts gesehen, aber er hat geglaubt. Und ein Glaube, der wächst bis zu diesem Punkt. Gott rief den Abraham aus einem Land wegzuziehen in ein Land, das Gott ihm wird zeigen. Lesen wir Kapitel 12. Abraham weiß aber nicht im Voraus, wo das es angeht. Aber was macht er? Er geht. Denn Abrahams Frau Sarah hat ihm keine Kinder können gebären. Und darum hat sie ihm ihre Magd Hagar gegeben, damit sie ihm ein Kind zur Welt bringt. Und so ist Ismael geboren worden. Und dann, als Abraham 99 Jahre alt war, und Sarah 90, verheißt Gott dem Abraham einen Sohn. Vor Sarah. Und dann lesen wir in Kapitel 17, Vers 7, dort heißt es, Abraham lachte in seinem Herzen, als Gott ihm das gesagt hat. Abraham hat gelacht. Wie soll das gehen? Unmöglich. Abrahams Glaube ist so klein. Und Gott sagt ihm, Isaak soll der Sohn von der Sarah heißen. Und mit ihm will Gott den ewigen Bund aufrichten. Er soll der Segensträger sein, wo nachher weitergeht und bei Jesus Christus endet, die Segenslinie. Und Isaak, ihm soll das Land gegeben werden und seine Nachkommen, das Land Kanaan. Und nicht etwa Ismael. Und man könnte sagen, ja, ist das nicht der Erstgeborene? Zwar von einer anderen Frau, aber es ist der Erstgeborene. Von Ismael heisst es gar nicht, dass er bei ihnen etwas wiederkommt. Und genau vor unserem Text soll Abraham, die Magd Hagar und der gemeinsame Sohn Ismael wortwörtlich in die Wüste schicken. Sie sind nicht mehr da. Und dann heisst es am Anfang von unserem Text, und Gott prüfte den Abraham. Und das wird uns berichtet, damit wir den Text einordnen können, dass Gott jetzt den Glauben prüft von Abraham. Aber Abraham weiß nicht, dass in der Folge sein Glaube prüft wird. Aber was passiert ist, Gott kommt zu ihm und redet und sagt ihm, dass er seinen Sohn, den einzigen, den er lieb hat, als Brandopfer soll darbringen, auch da wieder, an einem Ort, wo ich dir noch zeigen will. Also er weiß nicht genau, wo er hergehen soll, aber Gott wird es ihm zeigen. Und was ist Abrahams Reaktion? Er geht einfach. Ohne Diskussion. Geht der Abraham. 3 Tage lang ist er unterwegs und es ist viel Zeit zum Nachdenken. Wenn man 3 Tage unterwegs ist. Und was müsste Abraham dafür Gedanken durch den Kopf gegangen sein? Jetzt, wo Ismael in der Wüste ist, soll ich meinen einzigen Sohn da bringen? Bist du sicher, Gott? Oder vielleicht auch die Frage, was ist jetzt genau mit diesen Verheißungen? Braucht da auf dem Isaak Ruhe? Bist du sicher? Soll ich den da bringen? Kommen wir nicht raus. Und mit den Fragen, die man da in den Raum hineinstellen könnte, ist wichtig zu wissen, dass Abraham kein Superman war. Sondern er war ein Mensch, ein Mann, wie du und ich. Von der gleichen Sorte Mensch. Er war auch ein Mensch, wie nachher im Neuen Testament Jünger im Boot, wo am Sturm auf dem See Genezareth war. Und Abraham steht mit dem Rücken zur Wand. Sein einziger Sohn soll er opfern, auf dem die Verheißungen ruhen. Aber Abraham lebt im Glauben an einen grossen, allmächtigen Gott. Und der Gott hat er schon mal vorher erlebt. Gott hat schon mal das Unmögliche möglich gemacht. Darum gibt es den Isaak überhaupt. Gott hat ihm geschenkt, das Unmögliche möglich gemacht. Und mit dem Unmöglichen, was Gott möglich macht, mit dem rechnet der Abraham. So gross ist sein Glaube zu diesem Zeitpunkt. Abraham hat Gott erlebt, wie er treu zu seinem Wort steht. Er hat den Sohn verheißen von Sarah. Es ist eingetroffen. Und wie soll es denn auch jetzt anders sein? Von auf dem Sohn die Verheißungen ruhen, dann wird Gott auch für die Erfüllung sorgen. Gott führt sein Wort aus und Abraham hat einen begründeten Glauben aufgrund vom Wort, das da gesprochen worden ist. Es ist nicht eine leere Vermutung. Es ist ein begründeter Glaube aufgrund von dem, was Gott gesagt hat. Und darum hat Gott eigentlich nicht den Niedergang vor Augen, die Bedeutungslosigkeit von der Verheißung, die Bedeutungslosigkeit von Gottes Wort, sondern ein grosser Gott, wo ein Ausgang wird schaffen, den ich aber jetzt noch nicht sehe. Ein prominentes Beispiel, ein Titel später, ist, wo das Volk Israel vom Roten Meer steht. Eine Wand, wie wir es auch schon gesungen haben im Lied. Eine Wand, die vor mir steht. Und Gott schafft den Ausweg zumindest durch. Aber das Volk Israel hat es nicht gesehen. Und Abraham lässt auch nichts davon, dass er sich als Anwalt aufspielt von Gottes Verheißungen. Man lässt nichts von einer Diskussion mit Gott. Ja, Gott, aber hast du nicht gesagt, aber du schenkst mir das so noch immer Ruhe die Verheißungen. Und dann würde Gott ungehorsam werden, weil er jetzt meint, ja, es muss er sich als Anwalt aufspielen. Nichts Sättiges. Das Einzige, was Abraham macht, er glaubt und er geht. Und er glaubt an einen grossen Gott, der einen Ausweg wird schaffen, der nicht wird sehen. Er glaubt an einen Gott, der zu seinem Wort steht und es zur Erfüllung wird bringen. Gott selbst ist es, wo die Verheißungen gegeben hat und sie auch wird ausführen. Und genau gleich wie beim Abraham damals, glaube ich, ist es bei uns heute nicht viel anders. Auch unser Glaube wird manchmal in unserem Leben auf Probe gestellt. Christoph gerade aktuell erlebt hat. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das können offene Zukunftsfragen sein. Wie geht das eigentlich weiter? Wie geht etwas aus? Wenn man Nachrichten liest, gibt es nicht wenige Leute, die werden depressiv. Und sie fragen sich, führt das alles noch hin? Wie kommt das aus? Plötzlich Job verloren, Jobwechsel. Was soll ich jetzt tun? Offene Fragen. Krankheiten treffen uns. Also, noch manche von uns treffen Krankheiten. Oder kämpfen mit Krankheiten. Situationen in unserem Leben, wo, soweit wir sehen können, ausweglos erscheinen. Schwere Zeiten in unserem Leben. All das fordert unser Glauben raus. Und es gibt vielleicht auch manche Situationen, da stehen wir selber mit dem Rücken zur Wand. Und dann wird unser Glaube herausgefordert. Und dann kommen auch Zweifel auf. Eigentlich ganz natürlich. Zweifel wie, warum das? Warum ich? Meint es Gott wirklich gut mit mir? Das ist wahrscheinlich eines der Standardfragen, wenn Schwierigkeiten treffen. Schauen wir uns auch den ersten Zweifel, der kam, im Garten Eden, wo die Schlange hat eingeflößt. Bist du sicher, dass es Gott gut mit dir meint? Du darfst dir nicht etwas vorenthalten. Und in solchen schwierigen Lebenssituationen hast du dann einen kleinen Glauben oder einen grossen Glauben? In Bezug auf Gottes Möglichkeiten. Glaubst du an einen grossen, allmächtigen Gott wie der Abraham? Hast du denn Gott schon mal erlebt, dass er auch dann wieder auf seine Hilfe zählen kann? Hast du schon mal erlebt, wenn er in dein Leben eingegriffen hat und das Unmögliche möglich gemacht hat? Rechnest du mit Gottes Möglichkeiten? Weil etwas ist gewiss, das sagt uns die Bibel mehr als deutlich, Gott ist der gleich. Damals beim Abraham, zur Zeit von Jesus, heute und bis in alle Ewigkeit. Der ändert sich nicht. Und wenn wir nachlesen können, dass Gott zu seinem Wort steht, dann wird er es auch heute noch tun. Er wird es wieder tun. Und wenn du Gott schon mal erlebt hast in deinem Leben, dann wird es auch dann wieder tun. Die Frage ist, wie? Und manchmal kommt das so anders aus, wie wir uns das vorstellen. Warum? Weil Gott derjenige ist, der es ausführt. Gott ist derjenige, der wirkt. Und seine Wege, seine Möglichkeiten sind viel zahlreicher, als wir uns selber manchmal erdenken und erbitten und vorstellen. Aber selbst dann, wenn ich einen grossen Glauben habe und mit Gottes Möglichkeit rechne, heisst es noch lange nicht, dass es so rauskommt und ich mir gerade selber vorstelle, der bestmöglichste Ausgang. Heisst das nicht. Das war mein Denkrahmen. Gott hat aber andere Möglichkeiten, viel grössere, zahlreichere Möglichkeiten. Also selbst ein grosser Glaube, der vom Besten ausgeht, heisst nicht, dass Gott das genau so ausführt. Wir wissen nicht, wie etwas ausgeht. Gott ist es, der den Ausgang kennt und alles nach seinem Wohlgefallen wird ausführen. Gott wird es wohl machen. Wenn unser Glaube also durch Herausforderungen in unserem Leben auf Probe gestellt wird, dann wächst unser Glaube daran. Das ist das Ziel von dem übrigens, von Herausforderungen in unserem Leben. Dass unser Glaube wächst, unser Glaube gross wird, dass wir rechnen mit Gottes Möglichkeiten, von einem grossen Gott ausgehen, gleichzeitig aber auch, dass unser Glaube an Tiefgang gewinnt, an Festigkeit gewinnt. Und unser Glaube wächst und wird tiefer. Warum? Weil wir Gott erleben. Erstens, wir haben ihn hier innen kennengelernt, wir haben sein Wort, wir haben seine Verheißungen, wir wissen, was Gott gesagt hat. Das ist zur Hilfe und im Psalm, den du vorgelesen hast. Wunderbar. Die Frage ist, wissen wir das hier innen? Oder haben wir es auch wirklich erlebt in unseren Situationen? Und wenn wir es wirklich erlebt haben, dann wissen wir, Gott wird es wieder tun. Weil er der gleiche ist, weil er zu seinem Wort steht. Unser Glaube wächst, weil wir Gott erleben, wie er zu seinem Wort steht. Aber dann gibt es Gott sei Dank nicht nur die schwierigen Zeiten in unserem Leben. Es gibt auch die schönen Seiten, wo die Sonne scheint, wie heute, wunderbares Prachtwetter gewesen, wo die Sonne scheint im Leben. Die Frage ist, was machen wir denn? Festigen wir uns mit Gottes Wort. Lernen wir Gott kennen in diesen schönen Zeiten vom Leben. Lernen wir unser Gottesbild prägen aufgrund von seinem Wort, wenn er sich selber vorstellt, dass ich an einen grossen Gott glauben kann. Weil das Fundament, wenn ich hier drauf stand, das hebt in stürmischen Zeiten. Das hebt, wenn es schwierig wird in meinem Leben. Das ist wie wenn man sich einen Rucksack packt, wenn man auf Wanderung geht und packt etwas Essen rein. Oder wenn man auf Reise geht, einen Koffer packt, ist wie in schönen Zeiten packe ich meinen Wanderrucksack für meinen Glaubensweg. Und ich habe eine Wegzehrung mit dabei, wenn es stürmt in meinem Leben. Weil dann ist manchmal auch das sehr angefochten, dass ich hier innen lese, in schwierigen Zeiten. also es gibt zumindest Personentypen, die dann damit Mühe haben. Das ist der Griff zu Gottes Wort umso schwerer. Und dann ist es gut, wenn man Wegzehrung hat. Man kann darauf zurückgreifen. Und dann zu wissen, Gottes Wort ist zuverlässig, Gott steht zu seinem Wort. Wir haben begründeten Glauben. Auf der Sonnenseite vom Leben, als auch in schwierigen Zeiten von unserem Leben. Je mehr wir Gott kennen, desto stabiler ist unser Glaube und wir handeln dementsprechend. Das hängt zusammen. Mein Gottesbild, so wie ich Gott kenne, wirkt sich auf mein Glauben aus und mein Glaube wirkt sich auf mein Handeln aus. Gehen wir zurück zu Abraham in Vers 4. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne, wo er den Isaak soll darbringen. Und dann lässt Abraham seine Knechte zurück, seine beiden und den Esel. Und was sagt der Abraham zu diesen zwei Knechten? Er sagt, Vers 5, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe Isaak wollen dorthin gehen und anbeten und dann wollen wir beide wieder zu euch zurückkommen. Hat Abraham richtig zugelassen, was Gott gesagt hat? Ja, Abraham hat richtig zugelassen. Aber was Abraham hier macht, ist nicht eine Notlüge, weil er hofft, sondern er glaubt felsenfest daran, dass Gott zu seinen Verheißungen steht und selbst Isaak wieder aus den Toten auferwecken kann. Wir lesen das in Hebräer 11, Vers 17 bis 19, wo Abraham uns auch als Glaubensvorbild genannt wird, in der Wolke von Zeugen. Glaubensvorbild, das heisst, durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen er, der die Verheißungen empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Und er, also Abraham, zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn als ein Gleichnis wiedererhielt. Das ist Abrahams Glaube gewesen. Felsenfest hat er damit gerechnet, Gott ist fähig dazu, den Isaak wieder von den Toten aufzuerwecken. Und der Glaube steckt hinter der Antwort, wo Abraham den zwei Knechten gibt, dass sie beide wieder werden zurückkommen. Abraham hat also da nicht den Niedergang vor Augen. Bedeutungslosigkeit von Gottes Wort und seinen Verheißungen. Sondern Gottes allmächtiges Wirken. Er hat geglaubt, dass Gott seine Verheißungen zur Erfüllung bringt. So wie er es schon mal gemacht hat. Genau gleich. Und dann als sein Sohn in Vers 7 noch auf dem Weg fragt, wo eigentlich das Lamm ist für das Brandopfer, geht Gott ihm geht Abraham ihm zur Antwort, Gott wird für ein Lamm sorgen. Gott sorgt vor. Auch da ist nicht eine Notlüge, um den Isaak zu beruhigen, sondern es ist eine Gewissheit, ein Vertrauen auf Gott. Er wird es wohl machen. Auch wenn Abraham immer noch nicht gesehen hat, wie das wird ausgehen, wie genau das alles vor sich soll gehen, aber er hat Gott vertraut. Mit dem Unmöglichen, wo Gott zweifellos imstande ist, gerechnet. Und dann auf dem Berg angekommen, wo Gott ihm gezeigt hat, hat Abraham den Isaak auf den Altar aufgebunden, streckt seine Hand aus und den Isaak dort vor Ort schlachtet. Und dann rief ihm ein Engel vom Himmel her und sagt, Abraham, Abraham. Und er sagt, hier bin ich. Der Engel sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Abraham ging hin, nahm den wieder und brachte ihn als Brandopfer dar, anstelle seines Sohnes. Abrahams einziger Sohn, das wird mehrmals extra betont, einziger Sohn, wird verschont und Gott hat an seiner Stelle wieder vorgesehen. Gott hat versorgt. Und der Text mit genau den gleichen Wörtern, genau gleichen Wortlaut, wirft einen grossen Schatten voraus, natürlich auf wer? Auf Jesus Christus. Es hat sehr viele Parallelen von diesem Text auf das, was Jesus Christus später wird tun. Der einzige Sohn, den Gott lieb hat, ihn hat Gott nicht verschont, sondern hat er uns an unserer Stelle hergegeben, am Kreuz, damit wir durch den Glauben, auch das ist eine Parallele, durch den Glauben, das Vertrauen darauf, eine Rettung erlangen. Johannes 3, Vers 16. Isaak hat das Holz auf den Berg Moria aufgetragen und Jesus Christus hat das Holzkreuz auf den Berg aufgetragen. Zwar nicht der Berg Moria, sondern außerhalb der Stadt. Schädelstätte Golgatha. Der Berg Moria ist aber auch spannend, dass es später der Tempelberg, wo geopfert wird. Isaak ist verschont worden, aber wie viel Millionen von Lämmern sind nicht verschont worden. Und noch viel mehr, Jesus Christus hat Gott auch nicht verschont. An unserer Stelle. Ein Sühneopfer an meiner Stelle für meine Unreinheiten, für meine Sünden. Und ich glaube, wir kennen alle, also ich hoffe es zumindest, unsere Unreinheiten, unsere Sünden. Und wenn nicht, sagt es uns die Bibel. Sie haltet uns den Spiegel vor und sie zeigt uns auf, wo unsere Unreinheiten sind, vor einem heiligen Gott. Das, was nicht zu Gott passt. Ob das Notlügen sind, ob das negatives Gerede ist, Neid, Stolz. Die Bibel hält uns den Spiegel vor. Aber nicht, um uns zu verurteilen, sondern, dass wir genau daher gehen, zu dem Kreuz. Dort ist Vergebung zu erlangen. Durch den Glauben wird es uns zuteil. Ich glaube, Jesus Christus ist dort an meiner Stelle gestorben, wird mir Errettung zuteil. An meiner Stelle hat sich Jesus Christus dort hergegeben, ist nicht verschont worden, der einzige Sohn, den Gott hat. Glauben heisst, ich hoffe auf das vollbrachte Werk von Jesus Christus. Ich vertraue darauf. Es ist eine Tatsache. Ich vertraue dem Wort, wo genau davon erzählt. Ich glaube, und dann wird mir Errettung zuteil, Erlösung von all meinen Unreinheiten, von all meinen Sünden, die mir die Bibel aufzeigt, dass ich eben Erlösung erlangen kann. Und spätestens, also nicht nur Errettung wird es übrigens zuteil. Das ist ein Bestandteil von einem übergroßen Segen, wo wir durch den Glauben an Jesus Christus erlangen. Römerbrief, Epheserbrief, Kolosserbrief, wunderbar wird das entfaltet, was für ein Segen wir durch den Glauben an Jesus Christus haben. Und spätestens am Ende von unserem Leben, wenn wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen, wird es vollkommen sein. Dann ist unser Glaube auch ans Ziel gekommen. Dann leben wir nicht nur noch im Glauben oder nicht mehr im Glauben, sondern wir dürfen sehen, von Angesicht zu Angesicht. Ziel erreicht. Vertrauen wir? Erleben wir Gott? Ist es unsere zutiefste Gewissheit? Ist das ein Fundament, das mich dreht? Ist es ein Proviant, das ich dabei habe, das ich mir aneigne in der Sonnenseite des Lebens? Und wo mich dreht in schweren Zeiten vom Leben. Zusammenfassend kann man folgende Frage stellen: Wie komme ich von einem kleinen Glauben zu einem grossen Glauben? Oder wie wächst mein Glaube, solange ich lebe? Erstens, Gott hat gesprochen, wie beim Abraham. Gott hat gesprochen, bei uns heute durch sein Wort, Ich vertraue darauf, ich glaube, ich hoffe und Gott führt aus. Gott führt aus. Er ist der, der treu zu seinem Wort steht und es wird ausführen. Und dann, dritter Punkt, Gott erleben. Gottes Wort ist nicht leeres Gerede, wo man da oben noch wissen kann, sondern Gottes Wort erlebt man. Oh, das macht unser Glauben auch aus. Beide Komponenten gehören zusammen. Und wenn wir Gott erleben, dann wird Gottes Wort bestätigt. Ah, es ist wahr. Gott steht zu seinem Wort. Er ist vertrauenswürdig. Gottes Wort ist vertrauenswürdig. Und mit diesen drei Punkten wächst unser Glaube und wird gross. Und wir lassen uns prägen von der Bibel, was unser Gottesbild betrifft, wo ich darauf hoffe.